Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Bundesrat Merz ist nach 6 Wochen wieder an der Arbeit. Er wolle sich jetzt um die Gesundheit des Landes kümmern. Im deutschen Bundesland Hessen kommt die rot-grüne Regierung doch nicht zustande. Der SPD-Politiker Ypsilanti fehlt die nötige Unterstützung. Im großen Uhrenfälscherprozess fällt das Neuenburger Wirtschaftsgericht die Urteile. Der Unternehmer Jean-Pierre Jacquet bekommt 4,5 Jahre. Und im Tagesgespräch um 13 Uhr ist der Erfinder des Berner Mundartrock zu Gast, Polo Hofer. Er bekommt den Musikpreis des Kantons Bern. Rendezvous, am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst der Nachrichtenüberblick, den hat Ursula Furgler.
6 Wochen nach seinem Herzstillstand ist Finanzminister Hans-Rudolf Merz an seine Arbeit im Bundeshaus zurückgekehrt. Er zeigte sich ausgesprochen dankbar und glücklich, dass er nach 6 Wochen seine Arbeit als Finanzminister und als Mitglied des Bundesrates wieder aufnehmen dürfe. Aber nicht nur die Gesundheit, auch ein Land und eine Wirtschaft könnten, wie dies geschehen sei, über Nacht in Schwierigkeiten geraten. Bundesrat Merz zu seinen Plänen.
Ich betrachte es jetzt als meine Aufgabe, einen Beitrag zu leisten an die weitere Gesundheit unseres Landes. Und zu dieser Gesundheit gehört unter anderem natürlich auch ein gesunder Finanzhaushalt. Zu dieser Gesundheit gehört auch ein vernünftiges, nachvollziehbares Steuersystem. Und zu dieser Gesundheit gehört es auch, dass wir Finanzierungen bereitstellen für diejenigen, denen es jetzt und in Zukunft weniger gut gehen wird.
Auf die Vorwürfe des deutschen Finanzministers Steinbrück gegenüber dem Finanzplatz Schweiz reagierte Bundesrat Merz gelassen. Er werde in den kommenden Wochen in aller Freundschaft eine Diskussion mit Steinbrück führen, meinte Merz. Die Europäische Kommission senkt angesichts der Finanzkrise ihre Wachstumsprognose. Sie erwartet im kommenden Jahr für das Eurogebiet nur noch 0,1% Wachstum, für die gesamte EU eines von 0,2%. In Großbritannien und Irland dürfte es laut der EU-Kommission einen Rückgang in der Wirtschaft geben, in Deutschland, Frankreich und Italien eine Stagnation. Die Pläne der hessischen SPD-Vorsitzenden Andrea Ypsilanti, im Bundesland Hessen die Regierung zu übernehmen, sind gescheitert. Wie aus der Sozialdemokratischen Partei verlautet, versagen 4 SPD-Abgeordnete Ypsilanti die Gefolgschaft. Sie wollte sich morgen mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken zur neuen Ministerpräsidentin in Wiesbaden wählen lassen. Die SPD-Politikerin plante eine rot-grüne Minderheitsregierung, die von der Linken toleriert werden sollte. Der Autobauer BMW produziert in Bayern diese Woche keine Autos. 40.000 Mitarbeitende bleiben 5 Arbeitstage zu Hause. Im September gingen die Verkaufszahlen bei BMW um 15% zurück. Der Berufsverband KV Schweiz wehrt sich dagegen, dass Lehrverträge zwischen Unternehmen und Lehrlingen immer früher abgeschlossen werden. Das habe zur Folge, dass Schülerinnen und Schüler ihre Berufswahl vermehrt unter Stress und uninformiert fällen würden. KV Schweiz fordert, dass Lehrverträge künftig frühestens 1/2 Jahr vor Lehrbeginn abgeschlossen werden. Der Zürcher Kantonsrat fordert, wie bereits andere Kantone, dass Transporte von Schlachttieren aus EU-Staaten auf Schweizer Straßen verboten bleiben. Der Bundesrat solle dem Drängen der EU zur Abschaffung dieses Verbots nicht nachgeben. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember baut das Postautounternehmen das Angebot aus, tagsüber, abends und in der Nacht. Es gibt auch zahlreiche neue Linien und schnellere Verbindungen, etwa dank des Jütliberg-Tunnels in der Region Zürich. In Neuenburg hat das Wirtschaftsstrafgericht den Uhrenunternehmer Jean-Pierre Jacquet zu einer Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren verurteilt. Jacquet wurde für schuldig befunden, Luxusuhren bekannter Marken gestohlen und weiterverkauft, sowie Uhren mit gestohlenen Bestandteilen hergestellt zu haben. Jacquet ist Chef der gleichnamigen, zum Swatch-Konzern gehörenden Uhrenfirma. Er saß 14 Monate in Untersuchungshaft und bestreitet alle Vorwürfe. Nebst Jacke wurden 14 weitere Angeklagte zu Freiheitsstrafen zwischen 3,5 und 9 Jahren verurteilt. Die Freiburger Justiz wirft einem Kapuzinerpriester vor, im Zeitraum von 35 Jahren 24 Knaben in der Schweiz und in Frankreich missbraucht zu haben. Abgesehen von einem einzigen Fall seien alle Vergehen verjährt. Dieser Fall wird der Justiz im französischen Grenoble übergeben. Die zuständige Freiburger Untersuchungsrichterin teilte weiter mit, im Fall eines zweiten Priesters hätten sich die Anschuldigungen nicht erhärtet. Gegen einen dritten Priester sind weitere Abklärungen im Gang. Der Telekom-Anbieter Orange übernimmt die CD-Verkaufskette Citydisk. Orange verdoppelt damit die Zahl seiner Filialen und will an den Verkaufsstandorten ein neues Ladenkonzept umsetzen. Das Multimedia-Angebot von Citydisk werde mit den Telekom-Angeboten von Orange ergänzt. Alle 155 Mitarbeitenden von Citydisk würden übernommen und zusätzliches Personal werde gesucht, teilt Orange mit.
12.36 Uhr hier im Rendezvous geht es weiter mit Bundesrat Hans-Rudolf Merz, der heute in sein Büro zurückgekehrt ist, mit viel Zuversicht, aber auch an ein Pult mit viel Arbeit. Die anderen Themen: der Rüffel für die Kantonalbanken, die mit Abwerben und Geldhorten von der Krise profitieren würden. Fälschung statt Präzision, die langen Gefängnisstrafen im großen Schweizer Uhrenprozess. Das Scheitern von Andrea Ypsilanti, der hessischen SPD-Chefin fehlen Stimmen, ausgerechnet aus der eigenen Partei. Kein Geld mehr für Siedlungsaußenposten, Israels Regierung reagiert auf die Gewalt jüdischer Siedler. Chicago im Obama-Fieber. Die schwarze Bevölkerung in der Heimat des Favoriten ist einen Tag vor den Wahlen euphorisch. Und Kiosk, Alperosa, Rumpelstilz, Schmetterband, vier Begriffe, ein Mann. Polo Hofer bekommt vom Kanton Bern den Musikpreis und ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Das alles gleich im Rendezvous nach den Börsenzahlen, der Wetterprognose und den Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.175 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 48,73 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 15,55. Das Wetter bis heute Montagabend. In den Alpen gibt es nebst ausgedehnten Wolkenfeldern auch sonnige Abschnitte und starken Föhn. In den Zentralalpen kann es aber auch ein wenig regnen. Die Temperatur liegt bei 11, mit Föhn bei 18 Grad. Im Süden fällt Regen, die Temperatur liegt bei 14 Grad. Am Dienstag und Mittwoch hat es weiterhin Föhn, im Mittelland liegt zum Teil Nebel, sonst ist es teilweise sonnig bei 11 Grad. Im Mittelland fällt kräftiger und ergiebiger Regen bei 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Bundesrat Hans-Rudolf Merz ist also wieder da. Am Morgen vor den Medien zeigt er sich bereits wieder voller Tatendrang. Ohne Angst und mit ganzer Energie wolle er nun die anstehenden Probleme anpacken. Aus dem Bundeshaus berichtet Philipp Burkhardt.
Er habe außerordentliches Glück gehabt, schaut Bundesrat Hans-Rudolf Merz auf jenen Samstagabend im September zurück, als sein Herz plötzlich ausgesetzt hat. Für ihn völlig überraschend, von einer Sekunde auf die andere. Nichts habe darauf hingedeutet, erinnert sich der Finanzminister.
Ich war guter Dinge, guter Laune, bin am Abend von einer Bekannten nach Hause gefahren worden, nach 20 Uhr, und während der Autofahrt bin ich weggetaucht. Weggetaucht wie einen Baum, den man fällt.
Das Ereignis habe ihm gezeigt, wie nahe manchmal Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod beieinander sein könnten. In 9 von 10 Fällen ende eine solche Angelegenheit böse, sagt Hans-Rudolf Merz. Angst habe er aber keine. Er sei wieder fit. Die Ärzte hätten ihm eine gute Verfassung bescheinigt. Die Lebensgewohnheiten verändern müsse er nicht. Und schon in den letzten Wochen, lässt der Finanzminister durchblicken, habe er sich voll in die Arbeit gekniet.
Und es war mir ein großes Anliegen, so schnell als möglich wieder in diese Dossiers hineinzusteigen, nur schon um zu sehen, ob ich ihnen noch gewachsen bin, nicht wahr?
Auf die Frage, ob er in dieser Zeit denn nie an Rücktritt gedacht habe, hält Bundesrat Merz knapp fest.
Darüber denke ich selbstverständlich nach, aber nicht jetzt.
Wieder zu arbeiten sei für ihn ein großes Vergnügen.
Die Muße muss sich jetzt noch ein bisschen gedulden.
Er sei immer noch der gleiche, betont der zurückgekehrte Minister. und zeigt sich im Übrigen sehr milde gestimmt. Die Bilder im Fernsehen und in der Zeitung Blick, die ihn kurz nach dem Zusammenbruch auf dem Dach des Inselspitals im Koma gezeigt haben, will er nicht verurteilen.
Ich begreife, dass es eine Medienrichtung gibt, die von solchen Bildern lebt. Und in Maße, wo es eben nicht gelingt, sie zu verhindern, werden sie gemacht. Natürlich hatte ich auch keine Freude. Aber ich verurteile das in diesem Sinne nicht. Ich sehe einfach, dass es zum Geschäft gehört. Und ich bin froh, dass diese Bilder Vergangenheitswert haben.
Und auch, dass nach seinem Herz-Kreislauf-Kollaps bereits über mögliche Nachfolger spekuliert worden ist, nimmt Hans-Rudolf Merz gelassen.
Kaum ist man im Koma, entstehen schon ganze Listen von Bewerbern. Und das eigentlich stellt das unserer Demokratie ein gutes Zeugnis aus. Ich habe mich darüber nicht geärgert. Ich bedauere höchstens, dass jetzt keiner der Kandidaten zum Zuge kommt.
Bundesrat Hans-Rudolf Merz, nach seiner Rückkehr an die Arbeit ist er also bereits wieder zu Späßen aufgelegt. Ziemlich rasch allerdings wird es für den Finanzminister Ernst. Auf seinem Pult warten heikle Dossiers. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Schon am Mittwoch, übermorgen, will Bundesrat Merz die Botschaft zum Stabilisierungspaket für die Großbank UBS vorlegen, mit allen Details. Wird er darin auch Maßnahmen vorsehen, die übertriebene Boni an Bankmanager in Zukunft verhindern oder sogar die Forderung, dass ungerechtfertigte Boni zurückbezahlt werden müssen?
Hans-Rudolf Merz war ja nie ein großer Freund von Regulierungen und wie eben erwähnt, er ist der gleiche geblieben. Zwar hat er heute festgehalten, dass bei der UBS gewisse Werte, gewisse Tugenden nicht mehr eingehalten worden seien in den letzten Monaten, aber es sei jetzt an Verwaltungsrat und an der Geschäftsleitung der UBS selber hier die Konsequenzen zu ziehen und er wartet hier auf Vorschläge. Boni zurückzufordern, das wäre rechtlich schwierig sein, meint Bundesrat Merz. Er gibt zu bedenken, dass es bei der UBS auch Bereiche gäbe, wo ja gut gearbeitet worden sei, zum Beispiel in der Vermögensverwaltung, im Hypothekargeschäft allerdings in den USA. Da habe man auf warme Luft gebaut, sagt er wörtlich. Hier hätten die Verantwortlichen tatsächlich keinen Bonus verdient.
Der Ruf nach einem Konjunkturprogramm für die Schweiz, nach stützenden Maßnahmen des Staates für die kriselnde Wirtschaft, der ist ja unterdessen immer lauter geworden. Ist Bundesrat Merz für so etwas zu haben?
Nein, gar nicht. Auch da hat er seine Meinung nicht geändert. Man dürfe jetzt nicht den Kopf verlieren, sagt Bundesrat Merz. Es bringe nichts, Maßnahmen zu beschließen, die sich erst auswirken würden, wenn die Krise schon wieder vorbei ist, die zudem ineffizient seien. Die Haltung des Finanzministers ist heute Morgen ziemlich klar geworden in diesem Punkt. Maßnahmen, die in die Milliarden gehen, hält er fest, seien klar abzulehnen.
Der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück hat ja in Merz Abwesenheit der Schweiz mit der Peitsche gedroht, weil die Schweiz seiner Meinung nach die Steuerhinterziehung von Deutschen begünstigt. Was will Hans-Rudolf Merz seinem deutschen Amtskollegen antworten?
Ja, hier will er seinen Amtskollegen darauf hinweisen, dass er doch zuerst selber seine Hausaufgaben im eigenen Land machen solle. Hans-Rudolf Merz weist auf eine neue Abgeltungssteuer hin, die ab 1. Januar in Deutschland eingeführt wird. Die sei erstens tiefer als das, was im Abkommen über die Zinsbesteuerung mit der Schweiz abgemacht worden sei. Und zweitens wimmle es im Internet schon von Tipps, wie man diese Steuer irgendwie umgehen könne. Da müsse Peer Steinbrück unbedingt für Ordnung sorgen, fordert Merz. Es ist offensichtlich, der Finanzminister eben noch im Krankenbett ist schon wieder voll im Angriff.
Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Die Großbanken, allen voran die UBS, sind geschwächt. Davon profitieren besonders die Kantonalbanken. Die Kunden laufen ihnen scharenweise zu, denn die allermeisten Kantonalbanken verfügen über eine Staatsgarantie. Und mit diesem Trumpf werben sie teilweise lautstark. Jetzt geraten sie mit ihrer Geschäftspolitik in die Kritik. Kundengeldern abwerben und gleichzeitig Geld horten, das gehe nicht, findet zum Beispiel Philipp Hildebrand, der Vizepräsident der Nationalbank. Barbara Wittmer.
Nationalbank-Vizechef Philipp Hildebrand ist unzufrieden mit den Kantonalbanken. Gegenüber der Zeitung Sonntag ärgerte er sich, dass einzelne von ihnen aggressiv mit ihrer Staatsgarantie werben und so der gebeutelten UBS noch zusätzlich Kunden abwerben. Was aus Sicht der einzelnen Kantonalbank Sinn machen könne, sei mit Blick auf das Finanzsystem als Ganzes tatsächlich schädlich, urteilt auch Ivan Lengwiler, Ökonomieprofessor an der Universität Basel.
Volkswirtschaftlich gesehen, muss man sagen, ist es schon widersinnig.
Denn während die Nationalbank mit milliardenschweren Liquiditätsspritzen versucht, den Interbankenmarkt zu beleben, unterlaufen die Kantonalbanken mit ihrer Geschäftspolitik diese Anstrengungen.
Das Geld fließt also in die Kantonalbanken und die Kantonalbanken sitzen auf dieser Liquidität. Und dann ist das Ganze natürlich etwas ein Durchlauferhitzer ohne große Wirkung.
Denn so kann sich die Nationalbank noch lange bemühen, den Interbankenmarkt mit Liquiditätsspritzen zu beleben. Wenn die Kantonalbanken das viele neue Geld, das ihnen zufließt, nicht über den Kreditmarkt in die Wirtschaft zurückschleusen, dann verpuffen sämtliche Anstrengungen. Erstens wäre es deshalb aus volkswirtschaftlicher Sicht nötig, dass die Kantonalbanken, die im Geld schwimmen, ihre flüssigen Mittel den anderen, die über Geldabflüsse klagen, zur Verfügung stellten, meint Finanzmarktspezialist Ivan Lengwiler. Und zweitens könnten sie damit erst noch ein gutes Geschäft machen.
Weil der Zinssatz auf dem Interbankenmarkt wesentlich höher ist als der Depositenzinssatz.
Während die Kantonalbanken ihren neuen Kunden nämlich nur wenig Zins für ihre Spargelder bezahlen, können sie vergleichsweise hohe Zinsen verlangen, wenn sie diese Gelder über den Interbankenmarkt, beispielsweise der UBS, zur Verfügung stellten. Zu solchen Geschäften zwingen könne man die Kantonalbanken allerdings nicht, betont der Basler Professor Lengwiler. Und von einem Ehrenkodex wie National Kantonalbank-Vize Philipp Hildebrand am Wochenende vorgeschlagen hat und der die Kantonalbanken verpflichten würde, nicht noch mehr verunsicherte Kunden anzuziehen, hält er auch nichts.
Das finde ich etwas eigenartig, einen Ehrenkodex zu fordern. Ich würde vielleicht einfach etwas Professionalität fordern. Also wenn Kantonalbanken auf so viel Liquidität sitzen, dann erscheint es mir eigenartig, dass sie nichts Gescheites damit machen.
Hans-Peter Hess, der Direktor des Kantonalbankenverbandes, weist die Kritik an der Geschäftspolitik zurück.
Wenn jemand, der die Details einer Analyse nicht kennt, die guten Vorschläge hat, für deren Konsequenzen er nicht eintreten muss, dann ist es einfach, gute Vorschläge zu präsentieren.
Statt Vorwürfe an die Adresse der Kantonalbanken zu machen, wäre es sinnvoller, wenn die Finanzmarktakteure gemeinsam eine Lösung erarbeiteten und so den Interbankenmarkt wieder in Schwung brächten, betont Verbandsdirektor Hess.
Was da im Neuenburger Jura passierte, will so überhaupt nicht zum Bild der Schweizer Uhrenindustrie passen. Statt Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit kam plötzlich Fälschung, Hehlerei und Raub zum Vorschein. Heute sind im größten Skandal der Schweizer Uhrenindustrie die Urteile gefällt worden. Das Neuenburger Wirtschaftsgericht verhängte gegen die Angeklagten lange Gefängnisstrafen von bis zu 9,5 Jahren. Unser Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
15 Personen standen vor Gericht in Neuenburg. Der Richter befand sie für schuldig, mit gestohlenen Bestandteilen falsche Markenuhren zusammengesetzt und verkauft zu haben. Auch hätten sie gestohlenes Uhrengold eingeschmolzen und über Hehler verkauft. Zudem waren mehrere der Angeklagten in 2 bewaffnete Raubüberfälle verwickelt. Im einen Fall wurde der Goldtransporterfirma Rolex überfallen. Die Hauptschuldigen müssen für 3 bis 9,5 Jahre ins Gefängnis. Angesichts der vielen Täter und Straftaten war es für den Richter nicht einfach, all die Dinge auseinanderzuhalten. Es handle sich nicht um eine organisierte Verbrecherbande, sondern um ehemalige Mitarbeiter oder Chefs von Uhrenfirmen. Dementsprechend stümperhaft seien die Täter in den meisten Fällen vorgegangen, sagte der Richter. Der materielle und vor allem der Imageschaden für die Schweizer Uhrenindustrie sei jedoch gross. Entsprechend hoch sind die Gefängnisstrafen ausgefallen. Die Tatsache, dass die Täter aus den eigenen Reihen stammen, sorgte in der Uhrenbranche für Empörung. Als Nestbeschmutzer wurden die Täter betitelt. Im Zentrum der Empörung stand ein Uhrenfabrikant aus La Chaux-de-Fonds, den sie Neuenburg schlicht den Pharao nennen. Im Boom der 90er Jahre hatte er aus dem Nichts eine Fabrik mit 200 Angestellten aufgebaut. Seine Firma stellte für diverse bekannte Uhrenmarken wichtige Bestandteile her. Als einer der Drahtzieher muss er nun für 4,5 Jahre ins Gefängnis. Mit den Urteilen heute wird vorerst ein Schlussstrich gezogen im größten Uhrenskandal der Schweiz. Die Branche hatte jedoch nicht auf den Richterspruch gewartet und die Kontrollen über die Zulieferanten und über die eigenen Mitarbeiter in den letzten Jahren massiv verbessert.
Musik. Zum großen Tabubruch in der deutschen Politik kommt es also offenbar doch nicht. Erstmals in einem westdeutschen Bundesland hätte morgen in Hessen eine rot-grüne Regierung mit Unterstützung der Linkspartei gewählt werden sollen. Jetzt haben aber 4 SPD-Abgeordnete ihrer Vorsitzenden Andrea Ypsilanti die Gefolgschaft versagt. Bisher war nur mit einer Abtrünnigen gerechnet worden. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Fritz Dinkelmann in Berlin. Warum ist Ypsilanti jetzt doch gescheitert?
An ihrem Tunnelblick. Andrea Ypsilanti ist gescheitert, weil sie offenbar keine Ahnung hatte, was sich in den Reihen ihrer Fraktion in den letzten Tagen und Wochen abspielte und welche Stimmung in der Fraktion herrschte. Sie wollte unbedingt hessische Ministerpräsidentin werden und hat offenbar alles ausgeblendet, was diesen Plan störte, sich mit Hilfe der Linken als neue Regierungschefin einer rot-grünen Regierung wählen zu lassen. Dass sie neben der sogenannten Parteirebellin Dagmar Metzger mit Fraktionschef Jürgen Walter einen Intimfeind hatte, wusste sie zwar, aber nun haben ihr eben heute gleich 4 Sozialdemokraten die Gefolgschaft verweigert und das ist peinlich für Andrea Ypsilanti. Sie ignorierte den Missmut vieler Genossen, die mit den Linken nicht kooperieren wollten. Sie ignorierte auch eine Meinungsumfrage, nach der 50% der hessischen SPD-Wähler ihren Kurs ablehnten. Jetzt ist sie gescheitert. Es ist das Ende der Politkarriere von Andrea Ypsilanti und in Hessen kann Roland Koch nun weiterregieren.
In Hessen legen sich die beiden Flügel innerhalb der SPD also lahm. Sind damit die Sozialdemokraten auch auf nationaler Ebene geschwächt?
Nein, im Gegenteil. In der Berliner SPD-Zentrale wird man wohl aufatmen, nicht laut, aber dankbar. Nicht, also Ex-Parteichef Kurt Beck ist nicht zuletzt über Andrea Ypsilanti gestolpert. Sie hat der Partei mit ihrem Projekt in den letzten Monaten enorm geschadet. Und zwar vor allem darum, weil es den Sozialdemokraten ein schier unlösbares Glaubwürdigkeitsproblem beschert hat. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Parteichef Franz Müntefering, aber auch Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier haben eine Koalition mit der Neuen Linken auf Bundesebene kategorisch ausgeschlossen. Hätte es nun dieses rot-grüne Bündnis, toleriert von den Linken in Hessen, gegeben, dann wäre das ein ganz anderes Signal gewesen. Nun, das hat nicht geklappt und die SPD wird froh sein, denn sonst hätte kein Mensch mehr der SPD geglaubt, dass sie bei der Bundestagswahl im Zweifelsfall eben nicht doch mit den Linken kooperiert hätte.
Die Einschätzungen von Fritz Dinkelmann in Berlin. Vorfälle wie dieser haben sich in den besetzten Palästinensergebieten in letzter Zeit gehäuft. Radikale Siedler griffen vergangene Woche bei der Räumung eines Hauses Palästinenser an, aber auch israelische Soldaten und Journalisten. Dieses aggressive Verhalten belastet das Verhältnis zwischen der israelischen Regierung und den Siedlern. Jetzt handelt die Regierung, sie will den Geldhahn für die illegalen Siedlungsaußenposten zudrehen und so die extremsten, gewaltbereiten Siedler unter Kontrolle bekommen. Nahostkorrespondentin Irene Meyer.
Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem wusste sich keinen anderen Rat mehr. Sie verteilte Videokameras an Palästinenser, damit diese die Übergriffe und die Gewalt der extremen, radikalen israelischen Siedler dokumentieren. In der Hoffnung, den betroffenen Palästinensern zu ihrem Recht zu verhelfen und israelische Richter und Politiker mit solchen Beweisen aufzuwecken. Zu lange, das räumen heute Minister und Geheimdienstleute ein, hätten sie die Radikalisierung der Siedler im besetzten Westjordanland hingenommen bzw. ignoriert. Dabei hätte ein einziger Besuch in der Stadt Hebron, wo wenige hundert radikale Siedler die palästinensische Bevölkerung seit Jahren terrorisieren, genug an Anschauungsunterricht gebracht. Ehud Olmert, seinen Abschied als Premier vor Augen, hat vor ein paar Wochen deutliche Worte für die Gruppe der rechtsextremen, gewaltbereiten Siedler gebraucht und sie als ernste Gefahr für die Demokratie bezeichnet. In der gestrigen Kabinettssitzung schreckte nun der Chef des Inlandgeheimdienstes Shin Bet, Yuval Diskin, die Minister auf. Die extremen Siedler bereiteten sich auf einen Krieg vor, sagte er, und erwähnte dabei die jüngsten Angriffe von Siedlern auf israelische Soldaten und warnte im Weiteren vor Attentaten auf hohe Politiker. Diese rechtsextremen Siedler seien nicht bloß Steinewerfer, sagte Diskin, sondern sie seien gewillt, ihren Kampf mit Waffen zu führen und auf jede Räumung eines sogenannten Außenpostens mit Gewalt zu reagieren. Minister Ben Eliezer bezeichnete das Denken dieser Siedler als messianisch, satanisch und irrational. Umgehend reichte heute ein Siedlerkomitee Klage gegen den Minister ein und Dov Lior, der Chefrabbiner der Siedlung Kiryat Arba, vergleicht die israelischen Sicherheitskräfte mit den Nazis in Polen während des Zweiten Weltkrieges. Nun will die israelische Regierung die Gelder für die etwa 100 sogenannten Außenposten stoppen. Wenig wahrscheinlich, dass sie damit die rechtsextremen Siedler unter Kontrolle bekommt. Deren Radikalisierung ist zu weit fortgeschritten und diese Siedler hatten zu lange zu großen Freiraum. Selbst die Appelle der Bush-Regierung, wenigstens diese wilden Siedlungen zu räumen, verhalten jahrelang. Nun droht jeder Polizeieinsatz zur gewalttätigen Konfrontation auszuarten. Und dabei geht es nur um die etwa 100 sogenannten Außenposten, die auch aus Sicht der israelischen Regierung illegal sind. Laut Völkerrecht sind aber alle Siedlungen im besetzten Palästinensergebiet illegal. In den Siedlungen im Westjordanland leben insgesamt etwa 260.000 und in und um Ostjerusalem etwa 200.000 israelische Siedler. Die Radikalen sind eine Minderheit, aber eine gefährliche und eine wachsende.
Illinois ist ein amerikanischer Bundesstaat, der bei Präsidentenwahlen in der Regel den demokratischen Kandidaten unterstützt. Das wird dieses Mal kaum anders sein, vor allem nicht in Chicago, der größten Stadt von Illinois, denn Chicago ist die Heimat von Barack Obama. Selbst die Handelskammer von Chicago, die eigentlich für eine republikanische Politik ist, würde sich über die Wahl Obamas freuen. Und richtiggehend Euphorie ist unter der schwarzen Bevölkerung auszumachen. Mehr als ein Drittel in Chicago gehört zu dieser Minderheit. Beat Soltermann berichtet von der Southside von Chicago, wo viele Schwarze leben.
Southside, eine Gegend südlich von Chicagos Innenstadt. Keine reiche Gegend, viele Häuser sind in einem desolaten Zustand, Läden hat's nur wenige. Einer zieht derzeit aber viel Kundschaft an, ein Textilgeschäft. Egal ob T-Shirts, Hüte, Taschen oder Ansteckknopf, von überall her lacht einem Barack Obamas Konterfei entgegen. Hier ist alles Obama. Ladenbesitzer Melvin, ein älterer Herr, sein dicker Bauch in einem Obama-Shirt, steht hinter dem Verkaufstresen. Ob er so etwas schon mal erlebt habe?
Never. Never in a lifetime.
Nein, sagt er, das Geschäft sei noch nie so gut gewesen wie jetzt. T-Shirts liefen am besten.
T-Shirts are faster than anything else.
Und er packt zwei von ihnen ein.
Come on, baby. Come on, get it.
Und überreicht sie einer Kundin.
Thank you.
Chicago befindet sich im Obama-Fieber. Nicht nur hier, auch andernorts, vor allem aber in Southside, wo viele Menschen mit schwarzer Hautfarbe wohnen, viele von ihnen mit geringem Einkommen. Auch Emily R. Loney lebt hier. In einer Methodistenkirche am Dr. Martin Luther King Jr. Drive hilft sie tatkräftig bei einer Festvorbereitung mit, trotz ihrer 80 Jahre. Segregation, die Bürgerrechtsbewegung, all das hat sie selber miterlebt.
The idea of a black president was just something that people thought was impossible. So to live to see that, I'm 80 years old. To live to see that has just been wonderful.
Dass der künftige Präsident ein Schwarzer sein könnte, sei bis jetzt unvorstellbar gewesen. Es sei einfach wunderbar, dass sie das noch erleben dürfe. Und es freue sie auch, dass Obama in Chicago zu Hause sei.
It is very exciting for people of Chicago. That he is from Chicago, that he grew up through the grassroots, so to speak. And that makes any city proud. You know, it's like parents, they're proud of their children.
Stolz auf den eigenen Kandidaten, ein Stolz, der überall spürbar ist. Häufig verweisen die Menschen auf den ersten schwarzen Bürgermeister von Chicago, Harold Washington, der von 1982 bis 1987 im Amt war. Zwischen ihm und Obama, sagen sie, gäbe es viele Gemeinsamkeiten. Eine Politik, die einigen wolle und eine politische Bewegung, die von unten getragen werde. Kritische Stimmen in der Obama-Euphorie sind wenige zu finden. Mary C. Jones ist eher eine Ausnahme. Die Chefredaktorin des Residence Journal, einer gemeinnützigen Zeitung, die sich an die ärmeren Menschen in Southside richtet, sagt, die wenigsten Menschen hier würden Obamas politischen Leistungsausweis kennen.
A lot of them Obama, and you talk to them, why? You know, he used to be our Illinois senator. What have he done, you think? And they can't really list a lot of things he did other than they say that he was an organizer. So some people think that that was good, he organized for the poor people's cause.
Viele würden ihn wählen, weil er früher in der Gegend als Sozialarbeiter tätig war. Jones befürchtet, dass die Wähler zu hohe Erwartungen hätten. Selbst ein Präsident Obama könne nicht nach eigenem Gutdünken schalten und walten.
He only gonna be allowed to do so much if he president. You know, he can't just run everything.
Zurück in Melvins T-Shirt-Geschäft. Stetig strömen Kundinnen und Kunden ein und aus. Was aber macht er, wenn die Wahl mal vorbei ist?
Well, we'll go back to our regular stock.
Dann werde er wieder die regulären Produkte verkaufen. Allerdings glaube er nicht, dass die Nachfrage nach Obama-Gegenständen so rasch nachlassen werde, wie auch immer die Wahl ausgehe. Obama sei definitiv eine heiße Ware.
Die Reportage von Beat Soltermann aus der Heimat von Barack Obama.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.